Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo, hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei
Folge 156 Hochkultur pur und ja, ich vermisse die alte Google-Stimme doch auch sehr.
Viel Spaß mit der Folge. Hallo.
Hi. Ja, wir treffen uns hier beide in Isolation. Wir haben beide nichts zu tun und deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir noch eine Folge auf. Die letzte ist noch gar nicht veröffentlicht und wir nehmen schon wieder eine neue Folge auf. Es ist in unser beider Leben, glaube ich, gar nicht so viel passiert.
Nee, und ich bin auch noch am Überlegen, ob es vielleicht ein Fehler war, direkt eine neue Folge aufzunehmen, weil wir ja auch wirklich wenig zu berichten haben.
Nein, ich habe so viel zu berichten.
Okay.
Es ist ja Sturm hier und meine Züge sind ausgefallen und 100.000 Millionen km/h Winde und so. Also es war echt krass. Ich bin hier mit dem Fahrrad gefahren, als der Sturm Ylenia über Hamburg hinweg
sauste.
Und ich hatte Rückenwind auf dem Fahrrad und ich bin den Berg hochgefahren.
Mit 150 km/h.
Nee, aber tatsächlich mit bestimmt 25 und ich habe nicht getreten. Das war schon crazy.
Du bist mit 25 km/h den Berg hochgefahren.
Also 20 waren das bestimmt.
Okay, das erscheint mir, du warst ja so schnell wie ein Auto.
Ja, das bin ich ja normal schon. Das ist ja ganz normal.
So, Sekunde mal, ich glaube, ich muss das Zimmer zum Bad. Ich habe hier an das Zimmer hier, an mein Jugendzimmer, in dem ich mich befinde, anschließend direkt ein Badezimmer. Und die Sache ist die, Dadurch, dass es aktuell immer noch so stürmisch ist und sich dieses das Zimmer direkt unter dem Dach befindet, hört man hier die ganze Zeit den Wind so durch das Haus sausen. Und deswegen muss ich mal ganz schnell diese Tür hier zumachen.
Ich habe ihn aber noch nicht gehört.
Ja, okay, aber mein Mikrofon hat ihn sicherlich schon gehört. Also wundert euch nicht.
Nein, es ist auch nicht.
Okay, gut. Falls jemand genau hinhört, alles gut. Dann wundert euch nicht,
nein,
das ist kein Geist
nicht.
Auf der Aufnahme. Okay. Ich habe schon verstanden. Okay, man hat es nicht mitbekommen. Man hat das überhaupt nicht mitbekommen.
Ja. Genau, und also ich war da auf jeden Fall sehr schnell und sowas hatte ich noch nicht. Ja.
Hast du dir das schon mal überlegt, einen Motor dir an dein Fahrrad anzubauen?
Nee, aber da habe ich mir tatsächlich überlegt, wieso gibt es das eigentlich nicht, die Kombination Fahrrad plus so großer Drache, also dass man quasi so Windfahrrad fährt, so wie so Paragliding oder so. Aber an einem Fahrrad.
So eine Art Fun-Sportart, also so.
Ja, genau, so eine Fun-Sportart. Also das, was Leute auf dem Longboard machen, irgendwie auf dem Tempelhofer Feld oder so, dass sie sich dann übers Tempelhofer Feld ziehen lassen, aber auf einem Fahrrad.
Naja, wahrscheinlich, glaube, weil du dann deine Hände nicht mehr fürs Fahrradfahren frei hättest. Weil du musst ja den Drachen auch halten und den lenken. Weil ansonsten, Hände am Fahrrad länger hättest, dann müsstest du dann konntest du halt nicht mehr bestimmen, in welche Richtung du gehst. Du kannst halt nur noch, überlässt du es sozusagen dem Wind und dem Flugdrachen, wo du landest. Aber das könnte ja auch was sein. Und
vielleicht auf dem Einrad?
Auf dem Einrad könnte es sehr gut funktionieren. Dann müsstest du natürlich erstmal lernen, Einrad zu fahren. Ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist, die meisten Leute in ihrem Skillset haben. Aber wie dem auch sei, wir könnten das ja einfach mal in irgendeiner Fernsehsendung vorstellen, bei der Höhle der Löwen. Und
gute Idee.
Einfach die Leute da mal fragen, die sind ja immer offen für neue Ideen, einfach mal fragen, was sie davon halten und ob sie so ein Unternehmen theoretisch finanzieren wollten.
Das ist eine richtig gute Idee. Dann nennen wir das Cycle Glider.
Ich würde noch Bike an irgendeiner Cycle Glider Bike.
Bike
Glider. Achso, Cycle ist ja schon, da steckt ja das schon irgendwo mit drin. Ich dachte gerade, da steckt jetzt aber noch nirgendwo, wird doch erkenntlich, dass das ein Fahrrad sein soll. Aber du hast natürlich recht bei Cycle. Ja, ja. Man könnte das Ganze auch mit Autos machen, jetzt nachdem sowieso die große Energie- und Spritkrise kommt und Sprit zu teuer ist, kannst du ja einfach für wenig Geld bauen wir ihnen ihren Motor aus und bauen ihnen einen Flugdrachen an an ihre Motorhaube und dann zieht der sie. Ich meine, für 20 km/h langt das ja. Und ich meine, man kann ja dann wahrscheinlich immer noch das gut manövrieren. Und ich würde sagen, so im Zeichen der Zeit. Es ist auch günstiger, als sich jetzt ein E-Auto zu kaufen. Auf jeden Fall. Mhm.
Ja.
Es ist eigentlich.
Aber eigentlich
es ist die man Lösung für die meisten Probleme, für die meisten politischen Probleme, die wir aktuell haben.
Aber eigentlich könnte man noch gleich so ein großes Windrad auf ein Auto draufpacken, dass da quasi der Strom erzeugt wird und dass du dann fährst. Vielleicht wird das bestimmt auch lustig aus.
Nee, aber weißt du was, also was wirklich komisch ist, hat darüber noch niemand nachgedacht. Warum gibt es keine Solarpanels auf Autos?
Ich glaube.
Oder gibt's das?
Ich glaube, dass auf.
Warum gibt es kein Mini-Atomkraftwerk in Autos? Wäre das denkbar?
Warum sind unsere Autobahnen nicht so Induktionsplatten, wo Autos quasi, oder Straßen, wo Autos quasi beim Fahren geladen werden?
So wie dieses Apple-Teil. Also genau. Es gibt ja diese Möglichkeit quasi, sein Handy auf so eine Platte zu legen und da lädt es dann ohne Kabel. Richtig. Und das wäre eigentlich auch, das müsste ja eigentlich auch möglich sein mit
Autos.
Mit Autos. Stimmt.
Genau, ja.
Und wenn die dann auch noch zusätzlich mit, pass auf, okay. Also die haben, zusätzlich haben die noch ein Windrad oder alternativ ein Solarpanel auf dem Dach. Und damit laden die gleichzeitig die Straße und die Straße lädt zurück.
Boah.
Aber wie kann das sein, dass Robert Habeck diese Idee noch nicht gepitcht hat?
Schreib eine Mail. Robert.Habeck@bundesregierung.
Sehr geehrter Robert, ich schreibe Ihnen in Sachen Klimaschutz. Hier ein PDF mit meinen Ideen und dann dazu so eine wirre Bleistiftzeichnung. So einen kleinen Comic, den ich gemalt habe.
Von so einem Kastenauto, wie so ein Vierjähriger ein Auto malt und obendrauf ist noch irgendwie so eine Windmühle und unten die Straße macht so Blitze nach oben.
Und lauter Pfeile, die das miteinander verbinden. Dann an manchen Stellen auch noch ein Fragezeichen, wo ich noch nicht so sicher bin, wie das funktionieren soll.
Und dann aber trotzdem ein Pfeil, 1 Million Euro bitte.
Genau. Auf der Rückseite, also Pfeil, Rückseite, 1 Million Euro bitte. Außerdem schreibe ich noch so ein paar mathematische oder physikalische Formeln dazu. Einfach, die haben damit nichts zu tun. Ich versuche damit einfach nur meine Kompetenz zu unterstreichen.
Genau. Und an alles, was du quasi, an jede Idee machst du noch so einen Kreis und ein kleines TM rein. Trademark. Also du hast es dir auf jeden Fall schon gesichert. Das kann hier nicht geklaut werden.
Das kann Robert Habeck auch nicht ohne weiteres nachprüfen, ob ich das wirklich schon gesichert habe, weil Trademark ist ja eine, glaube ich, amerikanische Markenschutzform.
Ja, du kannst ja auch R machen oder so.
Ja, aber das ist besser, wenn er nicht direkt irgendwo nachschaut, wo er nicht direkt irgendein Mitarbeiter vom Ministerium das geben kann und sagt, überprüfen Sie das bitte mal, ob das wirklich schon geschützt ist. Und so werden wir auch unseren Podcast endlich finanzieren können, monetarisieren können.
Yes.
Zum Glück haben wir die erste Idee nicht gleich bei der Höhle der Löwen verpulvert, sondern haben uns das aufgehoben.
Ja. Straight zu Robert Habeck.
Ja. Ich lasse euch dann nächste Woche wissen, wie es gelaufen ist, was Robert geantwortet hat und würde jetzt aber erstmal vorschlagen.
Das ist dann ja in 3 Wochen. Das ist alles sehr verzockt. Können wir denn heute überhaupt die Rubrik 1000 Fragen, dumme Frage, aber machen?
Hast du nicht die Frage gestellt?
Nee, du bist dran.
Ja, aber du bist auf Instagram, du bist jetzt Instagram zuständig.
Hast du es auf gute Frage gestellt?
Nee. Aber ich wusste, fairerweise muss man sagen, mir war ja bis heute gar nicht klar, dass wir heute aufnehmen.
Eben, deshalb lassen wir es, glaube ich, heute weg.
Wir lassen es heute weg, ja, würde ich auch sagen. Ich sehe auch tatsächlich keine andere Möglichkeit. Aber ja.
Wir dürfen es nur nicht vergessen, irgendwann aufzulösen. Das ist dann wahrscheinlich in 2 oder 3 Wochen oder so. Was war die Frage? Nee, egal.
Okay.
Komm, stell eine Frage. Was hast du gefunden?
Ich würde mit einer ganz basic Frage gerne anfangen. Und zwar Argumente für einen McDonald's neben der Schule.
Ja, okay.
Also ich glaube, das Hintergrundszenario ist das, dass wahrscheinlich die Frage ist, ob es einen McDonald's neben der Schule geben soll. Vielleicht auch die theoretische Frage nur. Und wahrscheinlich ist es eine Hausaufgabe von jemandem, der die hier versucht, über gute Fragen mal wieder zu lösen, was ja häufiger mal vorkommt. Ja. Aber ich will da natürlich gerne helfen. Leo, wie sieht's bei dir aus? Was wären Argumente für einen McDonald's neben der Schule?
Naja, wir könnten jetzt auch gleich ein 1000-Fragen-Streitgespräch draus machen und dann können wir wieder eine Abstimmung machen. Ich habe ja die Asteroiden-Abstimmung quasi gemacht. wo wir gesagt haben, ob ein Asteroid 2022 einschlagen wird.
Okay.
Hast du das mitbekommen? Hast du auch gevotet?
Ich habe nicht gevotet, weil, um ehrlich zu sein, fände ich es ein bisschen unfair, weil ich hätte ja natürlich nur für mich selbst voten können und ich wusste nicht, ob du votest. Hast du gevotet?
Natürlich.
Okay, gut. Also war, wie knapp war's? Wer hat gewonnen?
Null. Ich?
Du?
75%, ja.
Aber das was denn? Ah, okay, das finde ich auch, Alexa, auch ein bisschen unfair. Weil ich fand nämlich, du gibst meine Argumente auch immer falsch wieder.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe sie extra nochmal wiederholt, nach der Runde. Ich habe mir die Folge nochmal angehört. Ich hab die Argumente wiederholt und du hast nicht Einspruch oder sowas gesagt.
Ja, weil ich dachte, na gut, er hat es ein bisschen falsch verstanden, aber wir müssen jetzt auch mal zum nächsten Thema kommen. Okay, ja gut, meinetwegen.
Das stimmt doch gar nicht.
Gut, dann steige ich jetzt aus dem Podcast aus. Ciao.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt.
You think you can play with me under the child?
Ein Unfug ist das alles.
Das tausend Fragen.
Das gehört zu allem. Das gehört zu allem.
Streitgespräch.
Scheiße, bringt ihr doch mal.
Ich glaube, ich fertig.
Welche Seite willst du einnehmen?
Mir ist es egal. Ich kann beides.
Du kannst beides? Dann.
Ja.
Ja, gut, dann triffst du trotzdem eine Entscheidung, wenn es dir egal ist.
Pass auf, dann mache ich doch einen Münzwurf. Willst du Kopf oder Zahl sein?
Kopf.
Kopf, okay. Mhm. Und? Kopf.
Nice.
Okay, dann bin jetzt pro. Ich bin einfach pro. Ich kann gerne anfangen.
Okay.
2 Minuten oder 1,30?
2 Minuten. Für drei Argumente.
Alles klar. Pro ein McDonald's neben der Schule.
Und es geht los.
2, 1, los. Also, pro McDonald's neben der Schule. Es liegt ja völlig auf der Hand, dass Kinder dann immer was zum Essen haben. Und viele Kinder haben vielleicht nicht unbedingt das nahrhafteste Pausenbrot von den Eltern mitbekommen. Und die können sich dann im McDonald's einen leckeren Burger oder Pommes oder auch die vielen vegetarischen Angebote holen und das ist super toll für die Kinder. So, Argument Nummer 2 ist, du hast natürlich auch einen super Treffpunkt für die Kinder, wo sie sich zusammen austauschen können in der Pause, wo sie dann zusammensitzen und soziale Kontakte weiter pflegen können. Und teilen lernen, wenn zum Beispiel das eine Kind Chicken Nuggets holt und das andere Kind holt Pommes, aber sie haben nicht genügend Geld, um sich jeweils beides zu holen und dann können sie tauschen. Der eine gibt irgendwie 3 Pommes für einen Chicken Nugget und so. Das ist super zum Lernen für die Kinder. Und Argument Nummer 3, warum es unbedingt einen McDonald's neben der Schule braucht, ist natürlich der Spielplatz. Der Spielplatz, das Bällebad, die Rutsche, das ist bei McDonald's alles Top-Qualität, das ist alles TÜV geprüft, das kommt aus Amerika, da ist nichts Schädliches drin. Und auf dem Spielplatz können sich die Kinder dann weiter austoben und quasi gleich den Sport dazu machen, den sie sich, also erstmal fressen sie sich alles an und dann toben sie ihre ganze Burger-Energie wieder raus. Und deshalb ist so ein McDonald's neben der Schule einfach super, weil die Kinder dann auch nach der Pause vollgefressen und ausgetobt sind und dann im Unterricht ruhiger sind und sich besser konzentrieren können. Und hiermit beschließe ich meine 3 Argumente.
Oh okay,
Gott, eine Minute. Ich hab richtig die Verachtung gespürt, obwohl ich dich nicht gesehen habe für mein 2. Argument, was so hanebüchen war.
Okay, gut, ich antworte sofort, okay? In 3, 2, 1,
los.
Also, das erste Argument ist natürlich schon mal völliger Unsinn, denn ja, wenn Kinder jetzt keine Pausenbrote mitbekommen und stattdessen zu McDonald's gehen, dann ist das ja, also sich falsche Ernährung ist schlechter als keine Ernährung, sagen Kinder- und Ernährungsexperten. Und man muss dazu sagen, es ist ja auch ein zusätzliches Incentive für Eltern, ihren Kindern kein gesundes Pausenbrot zu machen, weil sie ja dann tatsächlich sagen können, naja gut, aber ich kann meinem Kind ja irgendwie 2-3 Euro mitgeben und dann kann er sich davon 2-3 Cheeseburger kaufen. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich besonders schlecht, auch was diese Qualität von den Lebensmitteln bei McDonald's, das ist nachgewiesen, davon kriegen die Kinder Fettleibigkeit und Hautprobleme und außerdem ist es auch moralisch nicht gut, das zu essen, und die Kinder kriegen dann vielleicht auch Depressionen, weil sie immer nur McDonald's essen und das sich ja auch auf ihre Körperlichkeit dann auswirkt. So, das ist, sag ich mal, das gesundheitliche Argument, das heißt, es ist besser, Punkt 2, keinen McDonald's zu machen, weil das natürlich auch die ganzen süßen Läden um die Schule herum kaputt macht. Weil was macht die kleine Bäckerei, die selbstgebackenes Brot hat und selbstbelegte Brötchen für die Kinder? Ja, die muss dann schließen, weil sie natürlich mit den Preisen nicht mithalten kann. Ja, was macht der Gemüsehändler, der hauptsächlich von den Schülerinnen und Schülern lebt? Ja, der muss dann auch schließen. Daraufhin werden die alle arbeitslos und die Kinder werden auch dann arm, weil es sind ihre Kinder, die da zur Schule gehen, und die geraten dann in Armut und müssen immer mehr bei McDonald's essen. Ja, das ist eine Teufelsspirale. Und dann Punkt 3, natürlich noch der Feinstaub und durch den McDrive, der und insgesamt auch die Lärmbelästigung, das weht alles hinüber zur Schule. Daraufhin, die Schüler werden nervös, kriegen ADHS, kriegen Lungenprobleme und werden am Ende des Tages arbeitslose Kriminelle und Drogenabhängige. Okay. Das waren meine Argumente.
Okay, top. Die werden wir dann, ich werde die dann wieder zusammenfassen auf jeden Fall. Pro und Contra McDonald's neben der Schule. Da waren viele gute Sachen dabei. Vor allem das letzte mit dem McDrive und dem Feinstaub. Fand ich super. Willst du sie nochmal zusammenfassen? Nicht, dass ich Bullshit da reinschreibe.
Also Punkt 1. Mhm. Die Ernährung der Kinder verschlechtert sich.
Ja.
Punkt 2. Also jetzt ist grob zusammengefasst, man kann es natürlich nicht so verkürzen. Ja, ja. Du musst schon darauf hinweisen, dass die Leute die ganze Folge hören müssen. Sonst.
Klar.
Punkt 2, die Infrastruktur, der Einzelhandel wird zerstört, die Gastronomie wird zerstört durch den McDonald's. Und Punkt 3, Umwelt- und Lärmbelästigung, Schaden Schülern, Schülerinnen und Schülern.
Ja. Toll. Genau. Und das steht gegen meine Argumente, die Kinder haben überhaupt was zu essen. was zu essen. Zweitens, ein sozialer Ort, ein Ort sozialer Kommunikation entsteht. Wie auch immer, was auch immer daran soziale Kommunikation entsteht. Und der dritte Punkt war, auf dem Spielplatz können sich die Kinder gut Spielplatz sportlich betätigen. Okay, das sind jeweils tolle Argumente, die wir da innerhalb von 5 Minuten einfach rausgeschossen haben.
Es ist schon krass. Ich denke mir auch so, wie konnte ich jemals in Deutsch in Erörterungen so schlecht sein? Und ich glaube auch, es ist ja wirklich kein Problem, so irgendwelche Bullshit-Argumente. Man kann ja für alles argumentieren. Ja. Wenn man einmal verstanden hat, wie theoretisch ein Argument funktioniert.
Genau,
deswegen das ist Politik ja auch so witzig, weil im Endeffekt, du kannst ja auch für alles argumentieren. Mhm. Es ist irgendwie, ich frage mich wirklich manchmal, wie Leute so von manchen Sachen, also ich meine, ich möchte aber nicht sagen, dass ich nicht auch Überzeugungen habe, aber das sind mehr so grundsätzliche. Ich finde eher so in konkreter politischer Gestaltung finde ich es manchmal witzig, wie sicher sich Leute sein können, weil du findest ja eh für alles auch das Gegenargument. Also Und gerade heute, du findest ja nicht nur das Argument, sondern auch, sag ich mal, die Beispiele und Belege und Fakten, die du brauchst, um dein Argument zu unterfüttern. Du findest für jede Meinung, die du hast, kannst du die richtigen Fakten finden im Internet. Das ist eigentlich, das ist genial. Eine geniale Welt, in der wir leben.
Ja, aber das stimmt. Da habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht, was zum Fick war damals in Deutsch los, dass ich dermaßen schlecht war. Und zum Beispiel bei sowas wie Erörterung, ich weiß noch, ein Argument besteht aus 3 Punkten. Irgendwie die Behauptung, die These und
Beispiel.
Und das Beispiel. Ja,
Begründung, genau. Behauptung, Begründung und
Beispiel. Behauptung, Begründung, Beispiel, genau.
Eigentlich
und das simple muss ja, as fuck. Genau. Und es muss ja an so technischen Sachen gelegen. Also es muss, wie du gesagt hast, es ist so simpel. Entweder bin ich arschdumm, oder es liegt an so simplen Sachen, die ich nicht gecheckt habe, dass ich anstatt immer zu schreiben, weil das so ist, kann man davon ausgehen, ist es so und so. Sondern ich habe einfach immer geschrieben, und dann ist es so, und dann ist es so. Und dann kommt dazu, dass es so ist. Verstehst du? Also
ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich glaube, weil ich stelle mir tatsächlich dieselbe Frage. Ich glaube, in meinem Fall lag es wirklich so ein bisschen daran, auch dass das niemand lesen konnte, was ich da geschrieben habe. Dass ich alles immer durchgestrichen habe irgendwo und woanders nochmal was dazu ergänzt habe. Und ich muss auch sagen, ich glaube, also auch den Beruf, den ich jetzt mache, den könnte ich nicht ausüben, wenn es keine digitalen Geräte gäbe. Weil wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste tatsächlich einen Text irgendwie so schreiben, dass ich quasi keine, also mir quasi den korrekten Satz mir schon im Kopf ausgedacht habe und den dann quasi so aufschreibe, das ist eine absolute Katastrophe. Weil ich schreibe einen Satz auf und der ist dann quasi so, der ist dann erstmal so rausgehauen, aber den ändere ich halt ungefähr noch 50 Mal, bevor ich den dann so stehen lasse. Deswegen finde ich es ist eine Zumutung eigentlich, dass auch so ein bisschen diese Form von Talenten im Deutschunterricht daran bewertet wird, wie das jemand aus dem Stand raus auf ein Papier schreiben kann.
Ja.
Also das irgendwie, weiß ich nicht, das ist für mich nicht das, also natürlich über Jahrhunderte wurde es genau so gemacht und wahrscheinlich kam man schon immer zu den richtigen Ergebnissen, dass die Leute da schon Begabung in dem Bereich haben, die sich da besser anstellen. Aber bei mir war es halt eine komplette Katastrophe, weil also vor allem es hat halt die immer sehr an der Übersichtlichkeit und an der Lesbarkeit. Aber
das würde mich wirklich mal interessieren, wenn wir irgendjemanden haben, der oder die Deutsch unterrichtet im, ich sag mal, in der Mittelstufe. Ich glaube, das ist so 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse oder so.
Ja.
Wo man so Erörterungen schreiben muss.
Ja.
Was die Punkte sind, an der sich der oder die Lehrerin orientiert, um die Note zu vergeben. Also ist es das Inhaltliche, was da steht? Also sozusagen, ja, ich mag blaue Schuhe, weil blau ist eine schöne Farbe. Und blau kommt ganz selten in der Natur vor. Also ist es das Inhaltliche, dass du da jetzt sagst, okay, das ist eine super langweilige Aussage, die interessiert mich nicht oder so? Oder das ist inhaltlich Bullshit, dass da steht, blau ist nicht gelb, so ungefähr? Oder liegt es daran eben an so technischen Worten, die da benutzt werden, um die Argumentation verständlich zu machen? Also blau ist eine tolle Farbe, ist die Behauptung, weil blau eine tolle Farbe ist. Da steht dann halt weil und das ist schon mal ein Punkt. Und dann kommt das Beispiel.
Sicherlich, auch daran.
Blau ist eine seltene Farbe in der Natur zum Beispiel. Deshalb ist es so toll. So.
Also ich weiß halt noch, ich kann mich gut erinnern, dass bei uns immer so groß, es wurde immer so großer Wert drauf gelegt, dass auch angenommen, ich habe jetzt Argument 1 und 2, und da war dann, glaube ich, so immer so groß, sehr wichtig war immer so, dass wenn Argument 1 schon irgendwo das Wort, einen Satz angefangen hat mit außerdem, dann dürfte in Argument 2 nicht auch einen Satz anfangen mit außerdem oder wenn ein Satz angefangen hat mit deshalb oder daher, dann dürfte sich das halt nicht so wiederholen. Und das fand ich immer so, also jetzt im Nachhinein finde ich das so ein bisschen albern, weil wenn der Rest irgendwie gut ist, ich meine, natürlich kann man darüber, wäre es noch besser, wenn dann auch das Wort dann abgewechselt würde, aber alles Sachen, die konnte man am Computer dann ohne weiteres machen, so, dafür braucht man es ja dann nicht, irgendwie, dafür muss es nicht auf dem Blatt Papier richtig sein.
Und es ist bis heute noch so ein richtiger Tick von mir, wenn ich eine E-Mail zum Beispiel schreibe, und da steht dann zum Beispiel drin, ja, das Wetter ist schlecht, in den letzten Tagen hat es sich sogar noch verschlechtert, dass ich dann nicht zweimal dieses Wort schlecht habe, sondern dann mache ich aus verschlechtert, in den letzten Tagen hat es sich nicht verbessert oder so. Verstehst du?
Ja, verstehe ich total. Geht mir auch so. Dass
ich Worte da überhaupt nicht doppelt.
Das ist auch so eine Deutschneurose, die ich mir da eingefangen habe. Ich finde, also das stimmt auch. Gerade in solchen Zusammenhängen, wo es überhaupt nicht relevant ist.
Ja.
Oder dass ich mich gerade schon wieder darüber ärgere, dass ich wo gesagt habe, statt in denen. Weil es nicht korrekt ist, weil es sich um keinen Ort handelt. Das sind solche Sachen, die haben einen Deutschlehrer eingebrockt und Deutschlehrerin.
Ja.
Und das belastet mich bis heute. Also viel.
Ja, mich dafür. Auch. Mich auch, wirklich. Also wenn es da irgendwie Leute gibt mit Ahnung vom Fach, also vom wirklich tatsächlichen Fach Deutsch, dann
bitte. Aber natürlich ist es auch so, wenn ich jetzt, angenommen, ich wäre jetzt Deutschlehrer, und ich könnte was nicht lesen.
Ja, dann kannst du es nicht benoten, ist schon klar,
Oder schwer lesen.
Ja.
Dann ist meine Laune einfach schon schlechter. Und dann gebe ich schon eine Note schlechter. So sieht's aus. Das kann das Argument noch so gut sein. Und was ich einfach unglaublich finde, ist, aber wirklich, da unterstütze ich auch absolut, was du sagst, wenn es bei mir daran gelegen haben sollte, was ich jetzt nicht mehr weiß, dass mir keine Argumente eingefallen sind, dann ist das einfach nur absurd. Weil natürlich, also zu der Frage, ich weiß auch, es gab zum Beispiel aber so die Fragestellung, ja, ist es gut, sich tätowieren zu lassen? Und dann Erörterung, bist du da, oder dann sollte man sagen, ja, dafür und dagegen, genau beides, für beides drei Argumente und dann musste man einen Abschluss finden. Also genau das, was quasi so die Idee ist vom Streitgespräch, nur dass es bei uns halt aus dem Stegreif heraus ist. Und da denke ich mir so, ja, wie in Gottes Namen kann man denn, können einem da denn nicht irgendwie drei Argumente für das eine oder das andere einfallen?
Ja, eben. Also ist es sowas wie, du kannst, Corbinian, es tut mir leid, aber du kannst beim besten Willen nicht argumentieren, dass Umweltschmutz eine gute Sache ist, deshalb kriegst du eine schlechte Note. Oder ist es eben sowas, du hast zwar sehr gut für den Umweltschutz argumentiert, aber leider hast du nur immer und dann und dann und dann geschrieben und deshalb kriegst du jetzt leider eine 5, so ungefähr.
Ja. Also das würde mich, und was ich auch schon glaube, es gab ja auch die Fälle, in denen man tatsächlich nur eine Haltung einnimmt, also in denen man quasi sich für eine Sache entscheiden sollte. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, gerade bei einem Lehrer, den ich vor Augen habe, der hatte immer so eine persönliche Meinung auch dazu. Und es war schon, wenn man sich's einfach machen wollte, dann hätte man, glaube ich, einfach direkt für seine Meinung auch. Ja. Weißt du, gerade bei diesem Thema Tattoo, da war das so, dass er irgendwie schon so gesagt hat, so, ja, aber ganz im Ernst, also, das ist ja schon Unsinn, ne? Also das ist ja schon Unsinn, sich tätowieren zu lassen. Also ihr könnt euch aber frei entscheiden, für was ihr da plädiert, ne? Ja. Das macht, wenn ihr gut Argumente habt, dann kann euch da nichts passieren.
Aber ich sag mal so, ich habe keine Tattoos.
Aber ich sag mal so, ich habe mich von meiner letzten Frau getrennt, weil sie sich hat tätowieren lassen.
Ja, und Vanessa da drüben, die hat Tattoos. Und die hat einmal wiederholt. So.
Ja, schon. Ja.
Die rauchen cool, nämlich okay. Auch. Stimmt's, Vanessa?
Das war das Streitgespräch. Vielen Dank.
Ja. Ja. Ey, komm, weißt du, was mir jetzt aufgefallen ist? Jetzt, wo wir gerade noch so bei jungen Themen sind, was mir wirklich mehr auf den Sack geht, also ich bin heute früh nämlich, irgendwie war mir langweilig, ich bin die YouTube-Trends so durchgegangen, ich habe nur Bullshit gesehen. Irgendwelche YouTuber, bei denen steht, keine Ahnung, wie viel ist dein Outfit wert, was weiß ich. Ich habe drei Tage mich in meinem Zimmer eingeschlossen und schrei nur noch. Solche richtig kindischen Sachen finde ich weniger schlimm als alles, was für Studenten gemacht ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also diese Zielgruppe, ich sag mal 12 bis 17.
Das musst du ganz kurz nochmal erklären. Also du findest die Videos selbst, in denen Inhalte, sowas...
Inhalte, also egal, das ist wirklich egal, ob es Schrift oder... Es gibt halt weniger Schriftliches, weil 12- bis 17-Jährige einfach nicht so viel lesen.
Lesen, auch nicht lesen können.
Aber ich finde das weniger schlimm, weil ich mir denke, ja gut, das sind halt Kinder, meine Güte.
Ja.
Das ist auch nicht so wild.
Okay.
Die fahren halt auf Bullshit ab. Ich habe mit 12 auch Dragon Ball geguckt und fand es mega geil und wollte mich prügeln, was auch immer. Aber so Studenten-Content ist wirklich, finde ich... Geht mir richtig auf die Nerven.
Kannst du aber noch mal ganz kurz dein Beispiel wiederholen für den Schüler-Content? Also so Videos, in denen Leute sagen, das, so viel ist mein Outfit wert oder so.
Ja, zum Beispiel. Oder irgendwie so Montana Black-Kacke. Oder irgendwie, weiß ich, was ist hier auf Platz 1? Das offizielle Wiegen und Face-Off. Boolean Jam, Piratenstyle 2.0, was auch immer das ist, ist anscheinend ein
Musikvideo. Wie kann der eigentlich noch so erfolgreich sein bei jungen Leuten? Ist der nicht mittlerweile 45 oder so?
Vielleicht ist er auch gar nicht bei jungen Leuten super.
Oder trinkt der Adenochrom?
Adenochrom.
Ich glaube, ich bin da was auf der Spur.
Hier, ApoRed.
Mach nochmal ganz kurz ein Beispiel.
ApoRed zum Beispiel. Okay. Ist ja, glaube ich, so richtiger 17-jährigen Content.
Okay.
Für so Dudes, die einen Gaming-PC zu Hause stehen haben.
Der so leuchtet.
Der leuchtet, genau. Und einen Gaming-Stuhl. So. Also nix gegen Gamer. Ich bin selber jetzt tief drin. Aber und vielleicht so Monster-Energy-Kunden auch.
Ja gut. Ich glaube, aber diesen Schlag, Mensch, den gab es schon, als wir jung waren. Da waren die...
Ja, natürlich.
Aber,
natürlich. Okay. Und da war ich auch
dabei. Ich verstehe, was du meinst.
Da war ich auch dabei.
Ja. Ja, okay, und jetzt machen wir mal ein Beispiel dabei. Für so Studenten-Content. Also du meinst jetzt nicht Kabarett oder so.
Nein. Studenten-Content.
Achtung, okay.
Ist nämlich auch in den YouTube-Trends. Und zwar
Ruf mal nebenher
Abschmieren auf Partydroge GHB. Clubszene zwischen Notfallplan und Kontrollverlust.
Genau. Ja, okay, da muss ich auch sagen, ich finde auch, mich stört so diese Normalisierung und vor allem diese Enttabuisierung von Drogen. Und nicht, weil ich finde, die Leute sollten keine Drogen nehmen, aber ich finde auch, also wenn es irgendwie keine Besonderheit mehr ist, dass die Leute irgendwie illegal und heimlich Drogen nehmen, dann denke ich mir so, das wäre ja für mich der einzige Anreiz dafür. Also sage ich mal, so ein bisschen so dieser Hauch des Kleinkriminellen ist ja das Einzige, was daran irgendwie interessant ist. Und wenn darüber, also ich stelle es mir furchtbar vor, diese ganzen Leute, das sind so typische Weiß-Artikel, so die man dann irgendwie findet, wo Leute schildern, also ja, wie viel Gramm genau man von einer Ecstasy-Tablette nehmen kann, ohne dass dann irgendwas passiert. Und dann braucht man noch eine Safety-Person oder so, die dann irgendwie seinen Trip begleitet. Und dann muss man auch so und so viel Liter Wasser trinken auf so und so viel Gramm MDMA oder so. Also solche Sachen. Ja, so, das finde ich, das ist das so ein bisschen das, was du auch meinst mit so Studenten-Content? So?
Ja, genau. So Sachen, die ich logischerweise in meiner Studentenzeit auch interessant fand oder so, die ich aber jetzt eben vor allem nervig finde. Jenseits von Wachstum, wie ein antikapitalistisches Leben aussehen könnte.
Also so,
es ist mir einfach so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich finde es einfach, geht mir auf die Nerven.
Was ist das konkret für einen YouTube Anbieter gewesen oder für einen Kanal gewesen?
Will ich jetzt nicht drauf rumreiten, ist ja auch wurscht.
Ich kann es einfach selber auch schnell nachschauen hier. Also
genau.
Es ist jetzt nicht so, dass es unauffindbar für mich ist.
Nee, überhaupt
ich find,
nicht.
Ja, aber ja. Also du würdest du das jetzt eher, sage ich mal, sehen als generationenunabhängigen Studenten-Content oder, sage ich mal, schon so Millennial-Studenten-Content?
Nein, es ist dieser Content von, ich sag mal, dann 19 bis 25 oder so. Den finde ich schlimmer als den Content von 12 bis 17. Und ich weiß nicht, warum.
Naja, weil man hat natürlich auch noch so ein bisschen. Ah, okay, ich sehe schon. Ich habe es jetzt gefunden. ich weiß, was du meinst, aber vielleicht liegt es daran, dass du auch so ein bisschen mehr so die. Man lässt dann vielleicht den ganz jungen oder den jüngeren Leuten mehr durchgehen, weil man ja weiß, dass die Leute auch keine Ahnung haben.
Ist noch viel, genau.
Der ändert sich ja auch noch mal viel
zu tun.
Aber so dann bei Leuten, die schon etwas älter sind, denkt man schon so, ja, aber come on.
Ja, also, ihr dürft wählen.
Ihr dürft schon wählen. Also hört mal auf, euch so einen Dreck reinzuziehen.
Ja, vielleicht ist es so. Oder vielleicht ist es, das ist mir auf jeden Fall heute mal wieder aufgefallen. Es geht mir auch oft so, wenn ich auf Facebook bin und da eben irgendwas gepostet wird von Sachen, die ich vor 10 Jahren geliked habe, wo ich mir denke, warum habe ich das denn geliked?
Das sind halt leider immer dieselben Themen. Also ich finde, das ist eine gute Beobachtung, dass du was du gesagt hast mit so Studenten, Berlin, Drogen. Dann gibt es doch so diesen Trend auf der anderen Seite, so hier sind 3 Paare, die ihre Beziehung geöffnet haben und Polyamorie leben. Nicht, weil ich habe damit auch überhaupt, also das soll auch jeder handhaben, wie er will und so. Und das ist ja auch schon auch ein interessantes Thema. Aber ich habe so das, ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen so, ich habe so diesen Eindruck, diese Artikel, die haben auch so den Ziel, so ein Lebensgefühl zu vermitteln, wie sich Leute vorstellen, dass so junge Menschen sind, so in dem Alter, in ihren 20ern, aber das ist irgendwie nur aus so einer Medienblase in Berlin herausgedacht. Also, verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Und da ist jetzt ja auch nichts mehr Neues dabei, sag ich mal, diese Artikel, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch gibt, die Neon, das war noch, also ich sag mal, die hat das ja schon gemacht, diese Sternableger, die haben das ja schon gemacht, sag ich mal, bevor fast alles nur noch im Internet gelesen hat.
Ja, damit hat es tatsächlich angefangen mit sowas, ja.
Und dann gab es ja, sag ich mal, die Vice, die ganz viel dazu gemacht hat und dann später dann auch so diese ganzen jungen Ableger von großen deutschen Tageszeitungen, oder?
Ja, genau. Und jetzt.de, z.de, diese ganzen Sachen, das stimmt, ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall dieser Content irgendwie. Naja. Ist aber trotzdem, konsumiere ich natürlich trotzdem alles. Ist nicht so, als ob ich es nicht mir reinfahren würde. Aber irgendwie macht es mich nicht immer glücklicher. So, komm, ja. Ich habe ein Quiz für dich.
Sorry, sorry an alle Zuhörer auch. Ich meine, wir haben jetzt bestimmt ewig auch, wir haben jetzt bestimmt auch die letzte 20 Minuten jetzt einfach wieder keine Frage beantwortet.
Nein, oder? Stimmt überhaupt nicht. 8 Minuten. Alles gut.
Okay, alles gut. Alles klar.
Ich habe eine Frage für dich und zwar,
gerne.
Wie gut ist dein Münzwissen? Hier im Test findest du es heraus. Weißt du, aus welchem Land diese Euromünzen stammen?
Und ich sehe sie aktuell nicht, also
nur darüber mal Klarheit zu schaffen. Ich werde dir jetzt die Euromünze beschreiben und du musst sagen, aus welchem Land die ist.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob das ein Quiz ist, das audiomäßig
funktioniert, aber okay. Natürlich funktioniert es, weil die Leute können auch mitraten. Die Leute können auch mitraten.
Okay, wie viele Fragen?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So.
Weißt du, was mir oft Leute sagen? Nein. Nochmal ganz kurz, wir sagen oft Leute als Feedback auf dem Podcast, was sie so gut finden, ist, dass
wir Fragen beantworten.
Nee, dass die Leute es besser wissen als wir.
Ja, siehst du?
Aber als wir das damit angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass das der Grund ist, warum die Leute gerne den Podcast hören würden, weil sie sich klüger fühlen als wir.
Und da kriegen die Leute jetzt wieder
eine Möglichkeit dazu.
Ja, wieder was hingeworfen, wo sie sich ganz klug finden können. Also, aus welchem Land stammt diese Münze? Ich beschreibe jetzt, was drauf zu sehen ist. Da drauf ist zu sehen, ein Mann, der hebt die Arme im 90-Grad-Winkel zu seinem Oberkörper. Und dann hat er nochmal zwei Arme, also vier Arme, die er noch ein bisschen weiter anhebt. Genauso hat er vier Beine, zwei stehen ganz normal und mit zwei weiteren spreizt er die Beine.
Okay, ich glaube, das ist diese Zeichnung von dem Mann von Leonardo da Vinci.
Richtig.
Und schätze, dass da, also dass er aus Italien dann ist.
Ja, richtig.
Ja, genau. Richtig. Ja.
So, sehr aus welchem Land kommt diese Münze? Drauf ist zu sehen ein Vogel, der ist sehr dick. Der hat die Flügel gespreizt, der Kopf
guckt. Die dicke Henne.
Ja,
das ist,
richtig.
Das war, da hast du mir einen
kleinen Tipp gegeben. Das war sehr leicht.
Deutschland.
Jetzt wird es richtig schwierig. Also, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, nur drauf ist zu sehen, quasi ein Mandala. Also, es sind vier blattartige, zusammengehende Dinger in der Mitte. In der Mitte ist dann ein Symbol, das ist komplett spiegelgleich, also egal welche Seite, ist es gleich, vertikal und horizontal gespiegelt gleich. Es hat vier Ecken und vier runde Sachen. Die Ecken sind quasi rechts oben, links unten, rechts unten. Und die runden Teile sind oben, rechts, unten und links. Oben sind noch ein paar Burgen und unten sind ein paar Schilder. Am Rand.
Was? Moment.
Es ist wirklich.
Also, was du mir zuerst beschrieben hast, das hat sich wirklich schon oberflächenfüllend angehört. Und jetzt sagst du auf einmal, es sind noch ein paar Burgen und ein paar Schilder
drin. Ja.
Es ist okay, wie würdest du denn die Gesamtkomposition beschreiben? Was ist das? Ist das
so eine Art Wappen? Es ist too much.
Ist das ein Wappen?
Ja, es ist ein Wappen, glaube ich, ja. Ich habe das aber noch nie gesehen. Ich kann dir auch eine Antwortmöglichkeit geben. Es ist entweder Slowakei, Portugal oder Spanien.
Ey, ich glaube, dass ich. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Portugal ist.
Wow!
Hätte ich übrigens auch so geantwortet.
Wow!
Weil das, was du geschildert hast, ich weiß nicht, okay, ich kann meine Assoziationskette schildern.
Ja.
Ich kenne so ein Spiel, das heißt Azul, das ist ein Brettspiel. Und in dem, macht so ein bisschen aus, da gibt es so viele so Ornamente, wie soll man das sagen? So Sachen, die so ein bisschen aussehen wie Mandalas. Vielleicht ist sogar Mandala eine portugiesische Erfindung. Und als du das so geschildert hast, hatte ich eben diese Assoziation. Damit dachte ich mir, ja, okay, vielleicht sind in Portugal so Ornamente einfach beliebt. So Formen und vielleicht sind die Fans von Formen und Farben. Und dann dachte ich, ja, Portugal hätte ich gesagt. Deswegen, das hast du natürlich den Effekt ein bisschen ruiniert. Dadurch, das müssen wir dann nochmal anders schneiden.
Ja, aber ich bin trotzdem unfassbar überrascht. So. Weil ich habe die Münze noch nie gesehen und alleine, dass du es jetzt von meiner schlechten Beschreibung, weil das ist wirklich schwierig zu beschreiben, herausgefunden hast, Gratulation. So, auf der nächsten Münze ist ein Baum zu sehen, ein großer, großer Baum. Und mehr nicht. Was?
Ein Baum?
Ja, ein Baum.
Also.
Es ist noch ein Schriftzug mit drei Worten, aber das war, glaube ich.
Das ist auch ein Schriftzug?
Ja.
Und die kannst du mir aber nicht sagen.
Nein, weil dann wirst du es sofort wissen.
K- Okay, es ist eine Sprache, die ich kenne.
Ja.
Ich kann eigentlich nur Englisch. Außer Deutsch.
Ja, trotzdem deswegen sofort checken.
Es ist aber wahrscheinlich ist
ein
es
großer
dann
Baum in einem Sechseck angeordnet, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja.
Ein großer Baum in einem Sechseck.
Ja.
Eine Sprache, die ich wahrscheinlich kenne.
Ja, ich kann dir auch die Antwortmöglichkeit.
Nein.
Ja.
Also doch, sag mal die Antwortmöglichkeit.
Der Baum hat auch große Wurzeln, die gehen nach unten und gehen so fast schon in diesen goldenen Rand rein. Also die Antwortmöglichkeiten sind Ungarn, Belgien oder Frankreich.
Ja.
Ja. Dann?
Dann sag ich jetzt, aber ich habe es mir ein bisschen metatechnisch jetzt erschlossen, weil ich dachte mir, na gut, dass wenn es eine Sprache ist, die ich kenne, dann wird es Französisch sein. Richtig, also dachte ich schon vielleicht Frankreich, also es ist Frankreich.
Ja, genau. Ja.
Und was steht darunter?
Liberté, Egalité, Fraternité.
Ja, okay, gut. Darauf wäre ich tatsächlich gekommen.
Dann. So, der nächste ist toll. Da ist ein alter Mann zu sehen, so das klassische Profil, wie man es auch von den D-Mark-Münzen noch kennt. Ein alter Mann mit einer großen Stirn, einer großen Nase auch, und der hat so Locken über den Ohren. Also so dieses ganz, diese ganz klassische, klassische weiße Perücke quasi. Genau.
Ich glaube, das ist Spanien.
Nee,
ich glaube, das ist Christopher Columbus.
Nein,
nee, okay, sag nochmal, wiederhol nochmal. Was ist zu sehen? Ah, das ist Mozart, das ist Österreich.
Richtig, wow. Krass, krass, okay. Gut. Jetzt wird's nochmal schwierig. Also wieder ein Profil von einem Menschen zu sehen, uralter Typ. Wirklich, hat einen weißen Rauschebart, ein ganz komisches, comicartiges Gesicht, eine Halbglatze und lange weiße Haare. Ich schätze mal, dass sie weiß sind.
Ja. Es ist Miraculix, das sind die Gallier, das ist der gallische Euro.
Hätte ich auch gedacht. Ich kann dir auch sagen, was draufsteht auf dieser auf dieser Münze, weil das glaube ich, auf eine falsche Fährte lotst. Also hier steht drauf: Stati, Inu, Obstati und dann steht noch Ptrimboatsrit.
Ja. Also ich dachte, bevor du das jetzt gesagt hast, sage ich, es wäre Griechenland und es ist Aristoteles oder so. Das war jetzt allerdings Latein und sag ich, das Römische Reich. Ich sag Griechenland.
Nee, Spanien, Slowenien oder Griechenland stehen zur Auswahl. Griechenland, kann ich dir sagen, ist falsch.
Es ist Spanien, Slowenien?
Slowenien, ja. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Ich habe das Quiz nämlich schon gemacht und die Erklärung wird mir jetzt leider nicht mehr angezeigt.
Ach so,
Okay, aus welchem Land kommt diese Münze? Drauf zu sehen ist ein See in einer Landschaft. Und zwei Tauben, die über diesen See fliegen. Ansonsten ist sie sehr clean gehalten. Das ist eine wirklich schöne Münze.
Also du sagst ein See, eine Landschaft.
Eine Landschaft, die ist aber nur sehr, wie soll ich sagen, angedeutet.
Und Tauben.
Tauben fliegen quasi über diese Landschaft und ansonsten wirklich sehr clean gehalten.
Ui.
Habe ich noch nie gesehen.
Es sind da Berge?
Ja. Ja, kann man so sagen, ja. Angedeutet.
Okay, also, das Ding ist ja, in Skandinavien gibt es keinen Euro.
Ist das so?
Naja, es gibt Kronen in Schweden und in Dänemark und gibt es einen Euro in Finnland? Gibt's Island, könnte es, aber haben die
Haben die Tauben?
Das ist so die Frage. Aber Island hat einen Euro, oder?
Island hat den Euro, ja. Steht aber auch nicht zur Auswahl hier.
Ja, okay, sag mal, die zur Auswahl stehen vielleicht.
Österreich, Niederlande, Finnland.
Ja, okay. Ja. Finnland.
Ja, ist richtig. Und die letzte, hier drauf ist zu sehen eine Eule. Das ist ziemlich obvious. Eule und so.
Griechenland.
Ja, richtig. Okay, ja, toll.
Das ist die Eule Athen.
Tolle. Ich fand's super.
Ich fand's auch super. Ich fand's
beeindruckend.
Tatsächlich sogar, es hat dem Ganzen sogar noch eine zusätzliche Ebene gegeben, dass man es nicht sehen konnte, sondern dass man es beschreiben muss, weil es ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad war.
Eben, weil wenn du es gesehen hättest, hättest du alles richtig gehabt. Und so.
Was ich jetzt auch hatte.
Ja, eben.
Ich hatte alles richtig.
Richtig.
Auch wenn ihr anderes gehört habt. Ich hatte alles richtig, okay?
Ja.
Sehr cool. Ja, sehr geil. Und du hattest aber doch noch eine tolle Frage, oder?
Ich habe noch eine tolle Frage, ja. Und
hast du noch was rausgesucht für uns?
Welches Wort sollte unbedingt erfunden werden? Und zwar ist diese Frage von Deutschlandfunk Kultur auf Instagram gepostet worden.
Oh, cool.
Ja, und da will ich jetzt mal drüber reden. Ich glaube, wir haben schon mal so ungefähr drüber geredet, dass es irgendwie dass es tolle Worte gibt.
Also welches Wort sollte noch erfunden werden?
Ja, sollte unbedingt erfunden werden. Ich kann hier auch die Beschreibung dazu mal vorlesen, damit wir auch mal ein bisschen Qualität hier in den Bums reinbekommen. Ja. Also, manche Wörter lassen sich beim besten Willen nicht auf Deutsch übersetzen. Ob das japanische Tsundoku, das Phänomen beschreibt, Bücher zu kaufen, die sich dann ungelesen zu Hause stapeln. Toll, Tsundoku. Oder das portugiesische Saudade, das auf Deutsch am ehesten mit Sehnsucht oder Vermissen beschrieben werden kann. Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Das ist Heimweh, aber nach einer Person, so ungefähr wurde mir das mal beschrieben. Doch was wäre eigentlich, wenn es eigenständige Bezeichnungen für allseits bekannte Phänomene geben würde? Beispielsweise für die letzte Arbeitsstunde eines jeden Freitags, für den ersten Sonnenstrahl nach einem langen Winter und das zufällige Glück, die Bahn gerade noch zu erwischen, obwohl man davon ausging, jetzt, also das sind die Beschreibungen zu Fragen, die ich mir wünsche. Obwohl man davon ausging, sie auf jeden Fall zu verpassen. Wir freuen uns auf Wortschatzinspirationen.
Wahnsinnig. Also ich finde die Frage total schön formuliert.
Ja.
Also es ist kein Wunder, weil es ist der Deutschlandfunk Kultur, nicht Nutzer von Gute Frage. Deswegen erstmal, ja, sehr cool. Dann habe ich natürlich gleich die Angst. Ich habe gleich ein Beispiel, das verknüpft ist mit meiner aktuellen emotionalen Reaktion darauf. Und zwar die Angst davor, nicht kompetent genug zu sein.
Wow.
Also nicht kompetent genug dazu zu sein, um eine Frage von Deutschlandfunk Kultur zu beantworten. Ich mach's mal ganz spezifisch.
Um sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sich Deutschlandfunk Kultur auseinandersetzt.
Ja, genau. Ja. Also so ein bisschen so das Imposter-Syndrom.
Ja.
Das gibt's ja. Gibt's ja deutsche Übersetzung, wäre dann das Hochstapler-Syndrom. Aber noch konkreter, also am ehesten kann man es so nennen. So ein bisschen, das quasi aufliegt, dass man nicht denselben Bildungsgrad hat wie das Gegenüber.
Nee, das ich finde nicht, so finde ich es, tut mir leid, so finde ich es falsch formuliert.
Okay,
ich würde schon sagen, nein, ich würde eher sagen, wie du es am Anfang gesagt hast, dass man selber nicht in der Lage ist, quasi, und es muss nicht unbedingt was mit dem Bildungsgrad zu tun haben, aber sich mit dieser kulturellen Sache zu beschäftigen. Also sowas wie ich würde mich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mit einer Theaterinszenierung von Die Räuber oder so auseinandersetzen, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe. Ich weiß gerade mal so, dass Die Räuber von
Schiller
ist. Ja, genau. Genau. Also verstehst du quasi das Unvermögen an E-Kultur ist es doch,
oder? Wieso E-Kultur?
Weil es wird doch unterscheiden zwischen ernster und Unterhaltung, oder?
Also ich hab den Begriff E-Kultur zum ersten Mal gehört, vor allem weil E auch für Entertainment stehen könnte.
Warte mal.
Nicht nur für Ernst.
Und es ist es Unterhaltung? Es gibt so eine Oper oder so, ist zum Beispiel ernste Unterhaltung. Ah nee, E und U Musik. Es gibt ernste Musik und Unterhaltungsmusik.
Oh, okay.
Und eine Oper ist E-Musik, also ernste Musik.
Da würde ich immer die Unterscheidung nicht so streng ziehen. Finde ich gut. Bei mir kam gerade noch was anderes, angefallen, was ich auf jeden Fall auf meine Lebensrealität übertragen kann. Und zwar das Gefühl, sich mit ernsthaften Themen oder mit Hochkultur auch irgendwo auseinandersetzen zu müssen, obwohl man eigentlich das überhaupt nicht so gerne, obwohl man da eigentlich keine wirkliche Lust drauf spürt. So. Also das Gefühl, ich müsste die Räuber lesen, weil man das gelesen haben soll.
Aber das ist so genial.
Obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf habe, sondern ich mache das quasi nur, um mein eigenes Selbstbild zu täuschen und auch das Bild, was andere Leute von mir haben, zu manipulieren.
Das ist richtig. Das ist wirklich wahrscheinlich das Klügste, was dieser Podcast hervorgebracht hat, wenn wir dafür ein Wort finden. Das Gefühl, wie hast du es gesagt? sich mit Hochkultur auseinanderzusetzen, obwohl man nicht möchte.
Ja. Ja, aber ja. Als ob es sozusagen so jetzt, als ob man dazu verpflichtet ist.
Ja.
So. Als ob man, als ob das jetzt dringend anstünde.
Warte es ist mal, ja so ein bisschen. Ist es dann so, das Gefühl, die Verpflichtung zu verspüren, sich mit Hochkultur auseinandersetzen zu müssen, obwohl man nicht will?
Es ist so ein bisschen das Äquivalent dazu, nicht joggen zu gehen.
Ja.
Und auch keinen Bock haben zu haben, nicht
und es trotzdem joggen zu gehen.
Ja. Und es dann trotzdem zu machen. Das ist so, den irgendwo den inneren Schweinehund zu überwinden.
Okay, wie könnte man das denn nennen?
Aber eigentlich noch mal weniger, weil oft ist es, also es, der, die Unterscheidung, wo ich daran sehe, ist, weil ich glaube, wenn du nicht wirklich Lust hast, dich mit, keine Ahnung, jetzt einem Shakespeare-Geschichte auseinanderzusetzen, ja. Wirklich intensiv, weil ich glaube, dann ist es auch, kann es auch richtig cool sein,
ja.
Sondern dass du machst, weil du denkst, du müsstest das machen.
Ja.
Beim Joggen hast du ja trotzdem, einen, ob du Bock hattest drauf oder nicht, hast du ja trotzdem einen Vorteil drauf. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, oder wenn du jetzt einen Text liest von, keine Ahnung, einem Philosophen, Heidegger oder so.
Ja.
Und du liest das und du liest das nur so und denkst so, oh, ich check hier nichts, ich habe auch keinen Bock, mich jetzt intensiv mit jedem Satz hier auseinanderzusetzen. Dann ist es ja nicht so, dass dir das wirklich, dann nützt es dir ja auch nichts. Anders das Joggen, weil wenn du eine halbe Stunde joggen gehst.
Ist immer noch besser, als gar nichts zu machen, ja.
Genau, es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen. Und ich weiß nicht, ob das dann bei diesem Phänomen, das ich jetzt gerade versucht habe zu schildern, ob das da so korrekt ist dann.
Ja.
Oder ob man da auch trotzdem was
lernt. Aber wie kann man das nennen?
Achso, dafür brauchen wir jetzt noch einen Begriff, ja?
Ja, dafür brauchen wir jetzt noch einen Begriff.
So, es ist. Es ist cool. Klug. Siehst du? Das ist einfach. Die strotzen vor Eloquenz. Klug.
Klugschlauheit. Klugheitszwang. Nein, ich will Zwang raushalten. Warte mal. Vielleicht kann man so ein bisschen so.
Gibt es schlecht Gewiss? Es ist ja so ein bisschen schlechtes Gewissen, was damit zusammenhängt.
Es ist auch ein bisschen Angst, oder?
Ja, Dummheitsangst.
aber auch selbst. Also Autodummheitsphobie. So, verstehst du?
Ja, die Autokulturbanausitätsphobie. Es ist noch nicht so elegant, weil aktuell sind es nur zusammengesetzte Wörter.
Ja, stimmt.
Aber wir kommen dahin. Wir kommen dahin.
Selber ein Wort erfinden.
Ja, also Dummitismus.
Okay, Dummitismus. Dummitismus, das finde ich toll. Wir können mal in die Antworten reinschauen. vielleicht fällt uns ja noch was ein. Wir überlegen da mal drauf rum, bis wir da ein Wort finden. Mhm. Ich habe hier nämlich eine geile Antwort gefunden. Hier ein Neologismus aus Eigenproduktion von irgendeinem Instagram-Nutzer. Und zwar Zemenz. Ein Akronym aus Zement und Demenz bezeichnet die geistige Unbeweglichkeit und starrsinniges Verhalten an längst Widerlegten.
Oh, okay. Das finde ich gut.
Super aktuell.
Das finde ich gut, ja.
Super aktuell, finde ich gut. Fehlt mir noch so ein bisschen der was ja oft, was ja auch sehr, wie soll ich sagen, zeitgeistig ist, fehlt mir noch so ein bisschen dieser kindische, diese kindische Abneigung gegenüber allem so, was man ja oft bei so, vor allem jetzt, wenn es um so Masken geht oder generell um Corona, was da alles so reingekommen ist, ja auch voll dieses pubertäre Anti-Verhalten oft drin. Was haben wir hier noch?
Oder so,
ja?
Mir kam gerade noch so der Gender-Trotz.
Ja, das geht auch noch, genau sowas, ja.
Aber das ist natürlich noch kein so richtiges Akronym, man müsste dann, wäre dann irgendwie so der Trotz.
Ja. So. Was haben wir hier? Ein Wort für die Wehmut, die sich nach einem guten Essen darüber einstellt, dass es vorbei ist.
Oh, oder noch mehr, ein Phänomen, das auch schon in der Hochkulturserie King of Queens beschrieben wurde. Das Gefühl, wenn man was isst und das Essen nähert sich schon so dem
Ende.
Dem Ende und man ist schon so traurig.
Ja, genau, das schreibt ja auch
dass diese Nutzer. Das ist der Autofutterneid. Quasi. Dass man sich auf sich selbst neidisch ist, dass man jetzt nur noch irgendwie 3 Bissen hat oder so.
Ja.
Ja, es gibt tolle Phänomene, die noch keine Worte haben, aber irgendwie, also die selbst dann ein Wort dazu zu kreieren, das muss ich sagen, ist dann schon nochmal ein anderes Level.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb finde ich dieses Zementsding, was haben wir hier? Schmiechen. Zusammengesetzt aus Schmecken und Riechen. Es soll das Phänomen beschreiben, wenn man mit diesen beiden Sinneseindrücken ein Gericht kostet. Am besten kommt es zur Geltung, wenn es das Lieblingsessen ist. Ja, und wir sind zu doof da für unsere tolle Kreation. Ja.
Aber uns fällt noch was ein. Lass uns das mal als Hausaufgabe
machen. Wir reichen das nach, dieses tolle Wort. Wir haben jetzt auch ewig Zeit dafür, theoretisch.
Ja, ich habe noch eine. Es gibt ja auch so Situationen, wo man sich so unentschlossen ist, ob man das gerade jetzt genießt oder ob man das hasst. Zum Beispiel, wenn man verabredet sich, also jetzt mal angenommen, man will sich mit jemandem verabreden und dann kommt aber eine coolere Option und dann sagt man unter fadenscheinigen Gründen jemanden ab und macht das andere und man hat aber die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und kann sich nicht so richtig entscheiden, ob man das jetzt gerade genießt oder ob man das hasst.
Ja.
Oder hypothetisch, wenn es eine Corona-Regel gäbe, die besagen würde, man dürfen sich nur zwei Personen treffen, es ist noch eine dritte Person dabei und eigentlich sollte das kein Ding sein, aber trotzdem ist man sich nicht sicher und man verstößt dagegen und man ist sich nicht sicher, ob man es genießt und das Akronym dazu wäre dann genassen.
Genassen?
Ja. Also genießen und hassen.
Ah, okay, ich war jetzt bei gelassen. Noch?
Nee.
Dass man das quasi auch dann gelassen hinnimmt, dass es jetzt so ist. Ja, okay, das war jetzt unterwältigend. Das hat mir jetzt echt kompletten Wind aus die Segel genommen. Schade.
Okay, aber wir haben ja bis nächste Woche Zeit, um uns noch ein bisschen was zu überlegen. Ja,
bis übernächste. Wir nehmen
bis übernächste, weil wir haben ewig Zeit.
Wir haben ewig Zeit. Ja, und dann wann machen wir es dann? Dienstag, 5 Minuten vor Aufzeichnung.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe heute Nacht einen super unspektakulären Traum gehabt.
Ja, okay.
Das fand ich deshalb so lustig, weil ich ein Stand-Up-Special gesehen habe.
Welches?
Von Jenny Slate. Das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, das gefällt nicht jedem. Aber mir hat es sehr gut gefallen. Und sie hat eben erzählt, dass sie zum Interview erzählt, dass ich danach gesehen habe, dass sie dass ihr Freund irgendwie so spektakuläre Träume hat und sie hat eben so
langweilige,
unterwältigende, wie du sagen würdest, Träume.
Ja.
Und genau irgendwie so in der eine Nacht später oder so, bin ich selber aufgewacht, weil ich so den unspektakulärsten Albtraum hatte, den ich in meinem ganzen Leben, also den mir zumindest gerade in Erinnerung ist.
Ja.
Aber ich bin trotzdem davon aufgewacht, weil es mich so erschreckt hat. Und zwar...
Weil er so dumm war, weil er so unspektakulär war.
Weil ich um 5:30 aufgewacht, weil ich geträumt hatte, dass ich einen Englisch-Vokabeltest schreibe in der Schule. Und dass ich nicht alle Wörter richtig übersetzen konnte. Und vor allem das größte Problem hat mir bereitet, dass die Zeit dann abgelaufen ist. Und ich dachte, und vor allem ich hatte das Gefühl, ich könnte noch mehr schaffen, aber die Zeit langt nicht. Und das größte Problem hat mir bereitet, das Wort, und zwar sollte man übersetzen, das Wort Dostojewski. Und das ist ja eigentlich ein Eigenname von einem Autor, glaube ich, von einem russischen Autor.
Ja.
Und dann bin ich aufgewacht und weiß ich noch, da dachte mir so, ja, wie dumm ist das jetzt? Das ist ein Eigenname, das wird natürlich genauso geschrieben wie im Deutschen. Und dann habe ich das nochmal gegoogelt und Fun Fact, nein, wird es nicht. Dostojewski wird das eigentlich anders geschrieben im Englischen.
Echt?
Als im Deutschen. Ja, irgendwie mit mehr Y.
Nee.
Doch, wenn man einfach das mal eingibt und dann Englisch dazu schreibt, kommt eine andere Übersetzung.
Stimmt. Aus dem J wird ein Y und aus dem I am Ende wird auch ein Y. Krass.
Ja. Kleiner Funfact, eine kleine witzige Anekdote noch zum Schluss. Für euch Englisch-Freaks da draußen, für euch Traumdeuter da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank fürs Einschalten. Diese Woche keine sorry dumme Frage, aber dafür nächste Woche wieder.
Ja.
Leo, auch dir vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Gleichfalls. In dieser
klitzekleinen Sendung. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss, danke fürs Zuhören.